Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch hier wieder zu sehen und auch euch an den Bildschirmen ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, dass ihr auch bald den Mut findet oder die Zeit kommt, wo wir hier wieder alle zusammen Gottesdienst feiern können. Stellt euch vor, ihr hättet einen Wunsch frei und bei niemand geringeren als bei Gott selbst. Das heißt, ihr hättet einen Wunsch für euer weiteres irdisches Leben bei Gott frei. Mal kurz drüber nachdenken, innehalten. Welchen Wunsch würdet ihr Gott vorbringen für euer weiteres irdisches Leben? Es wäre sicherlich spannend und aufschlussreich, das jetzt voneinander zu hören. Vielleicht können wir das auch mal miteinander thematisieren. Aber ich möchte uns auf diesen Wunsch, auf das Herzensanliegen David hinführen. Er hatte einen Wunsch für sein weiteres irdisches Leben. Und wir haben schon im Psalm gelesen und gehört. Und ihr könnt es hier vorne jetzt noch einmal miteinander, können wir es miteinander lesen. Er hat dieses Herzensanliegen. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge, mein Leben lang, und wozu oder warum, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Ich weiß nicht, ob das jetzt so euer Herzenswunsch war, mag sein, es darf aber auch was anderes sein. Man ist deshalb kein schlechter Christ, wenn man jetzt einen anderen Herzenswunsch hat wie David an dieser Stelle. Aber auf jeden Fall ist uns auch klar geworden durch Corona, Gottesdienst ist zurzeit in Bewegung und ist auch immer wieder Thema. Nicht vor wenigen Wochen hatten wir noch ganz normal unseren Gottesdienst hier, dann der Lockdown und muss man sich einstellen auf Livestream, ein neues Format. Jetzt heißt es Hybridveranstaltung, das heißt halbe halbe. Ein Teil ist hier, ein Teil ist zu Hause. Man ist mit der Gottesdienstfrage in Bewegung und ich denke, das ist auch gut so. Und mancher fragt sich wirklich auch in dieser Zeit, was bedeutet mir eigentlich der Gottesdienst? Und wir haben es von Ursula gehört, was dir der Gottesdienst bedeutet und es hat unsere Herzen berührt und erfreut. Mancher fragt sich aber auch, was fehlt mir eigentlich, wenn ich den Gottesdienst nicht habe? Fehlt mir überhaupt etwas? Und was macht es mit mir, wenn Vertrautes plötzlich so wegbricht, seit vielen, vielen Wochen? Ich muss mich an neue Formate gewöhnen. Was macht es mit dir im Thema Gottesdienst? In all diese Fragen und Erlebnisse hinein wollen wir uns heute einmal mit der Gottesdienstbitte von David beschäftigen. Ich möchte uns diesen Vers nochmal lesen. Ihr habt ihn hier vorne bei euch. Eines bitte ich vom Herrn. Das ist so mein Herzensanliegen. Dass ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang. Mit dem Ziel, mit dem Zweck, mit dem Grund zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Also wer David kennt, der weiß, dass er schon ein sehr bewegtes Leben hatte, nicht? Vom einfachen Schafhirten zum mächtigen König, das wäre mal eine Schlagzeile wert und da hat ein Mann Karriere gemacht. Er war geliebt, er war gefeiert, er war gehasst und verfolgt, er war lebensfroh, aber auch öfters mal lebensbedroht. Er war schön von Gestalt, wird es uns berichtet, er war wohlhabend, er hatte schöne Frauen und viele Kinder. Mann, was willst du mehr? Er brachte die Bundeslade nach Jerusalem zurück. Das hat Gott geehrt und hat das Volk erfreut. Er war im Volk beliebt. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste, was über David gesagt wird, im Alten Testament schon, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Lasst uns hier mal ganz kurz verweilen. Wir brauchen jetzt ein klein wenig den David vor Augen in seiner Lebensgeschichte, damit wir nachher verstehen, warum er so eine Herzenssehnsucht hat nach den schönen Gottesdiensten. Und wir werden uns auch noch Gedanken machen, wann ist ein Gottesdienst schön. Aber bleiben wir zunächst bei David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn wir das hier so lesen mit dem nächsten Bild, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Dann wissen wir schon, die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Vor niemanden. Na, ich, David, ich bin ja auch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn mich gewissenlose Leute in die Enge treiben und mir nach dem Leben trachten, wenn sie mich bedrängen und mich offen anfeinden, am Ende sind sie es, die stürzen und umkommen. Warum? Weil ich, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes bin. Und selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, habe ich dennoch keine Angst. Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuversichtlich. weil ich weiß, ich bin ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also jetzt mal nur so unter uns, nur mal angenommen, also wenn wir jetzt, oder sagen wir mal, wenn ich jetzt in der katholischen Kirche was zu sagen hätte, sagen wir mal, ich wäre gleich Papst. Oder ihr wärt Papst in der katholischen Kirche, oder sie hätten sich gelockert, ihr dürftet Päpstin sein. Also wenn ich jetzt Papst wäre und würde über David nachdenken, ich würde ihn heilig sprechen. Er wäre mein geistlicher Hero. Er wäre mein geistlicher Held. In Gott gegründet, egal ob einer gegen ihn ist, egal ob eine Gruppe gegen ihn ist oder gleich eine ganze Armee gegen ihn in den Krieg zieht. Er wäre mein geistlicher Hero. Ich würde ihn heilig sprechen. Und nach der Heiligsprechung hat man später die Möglichkeit, ihn selig zu sprechen. Das heißt, als Glaubensvorbild zum Verehren freizugeben. Aber das wissen wir auch, David war ja nicht nur ein großer Heiliger, sondern auch ein großer Sünder. Ehebrecher, Mörder, schlechter Vater. Um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Wer hat das schon in seiner Lebensvita? Er hat's. Ehebrecher, Mörder, schlechter Vater. So gesehen fragt man sich schon, ist er wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes? Und deshalb findet ihr auch das Fragezeichen hier vorne an dieser Folie. Warum will ich uns aber fragen, ist David nach Gottes Wort im Alten Testament, als er berufen wird, aber dann auch noch nach seiner Lebensgeschichte im Neuen Testament, ihr könnt es nachlesen, Apostelgeschichte 13, hat sich das nicht revidiert, wurde das nicht geändert oder korrigiert aufgrund seiner Lebensgeschichte. Er ist und bleibt ein Mann Gottes. Warum ist das so? Und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft heute Morgen für dich und für mich und für uns, die wir, wenn wir ehrlich sind, doch auch fromm, aber auch Sünder sind und bleiben. Beides zugleich sind. Es ist die wichtigste Botschaft für dein und mein Glaubensleben, für unsere Frage auch nach dem Gottesdienst und der Sehnsucht nach dem Gottesdienst heute Morgen. David ist und bleibt in allen Hochs und in allen Tiefs für Gott ansprechbar in seinem Herzen. Für das Reden des Geistes Gottes in seinem Leben offen und ansprechbar. Das ist die wichtige Botschaft aus dem Leben Davids. Ganz kurz drei Charakterzüge, woran man das sehen kann. Er war immer bereitwillig zu vergeben. Zweimal hat er das Leben von Saul verschont, obwohl die Freunde ihm geraten haben, jetzt bring ihn doch endlich um, dann hast du dich dieses schwierigen Zeitgenossen entledigt. Aber David hat ihm immer bereitwillig vergeben, wissend auch, dass Saul ein Gesalbter Gottes war. Er hat den Shimi, der ihn so fürchterlich verflucht hat und bloßgestellt hat, könnt ihr nachlesen, 2. Samuel 19, da war er ungemein geduldig mit ihm. Er hat nicht alte Rechnungen immer wieder beglichen. Darauf war er nicht aus. Vielmehr wusste er, wie man vergibt. Und das hat er bereitwillig getan. Warum? Weil er ein Mann Gottes war, der das Reden Gottes an sich herangelassen hat. Das merkt man bei dem zweiten Charakterzug. Er tat bereitwillig Buße und kehrte um. Ja, David fiel in Sünde und in viel tiefere Sünde als wir vielleicht. Aber er stellte sich dem immer wieder, vor allen Dingen, wenn er der ganzen Sache sich stellen musste. Das beste Beispiel ist ja mit Nathan, als er ihn mit seiner Sünde konfrontierte, mit dem Ehebruch und Mord. Und David erkannte, worauf Nathan hinaus wollte, sagte er, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das kann nur einer, der in seinem Herzen ansprechbar bleibt für den Geist Gottes und für das Reden Gottes. Ganz ehrlich, ich habe es nochmal durchgeschaut, aber nicht so detailliert jetzt, aber vielleicht findet ihr es. Ich habe kein einziges Beispiel gefunden, in dem David ermahnt wird aufgrund eines Vergehens und er hätte sich dem nicht gestellt, nicht geistlich gestellt. Das war ein ganz wichtiger Charakterzug von David. Und das Dritte noch, er hat sein Tun verantwortet. Er hat Verantwortung übernommen für das, was er getan hat. Wir müssen nur in die Medien schauen. Menschen, die im Rampenlicht stehen, ob Politiker oder Sportler oder wie sie auch alle heißen. Sie tun sich so schwer, persönliche Verantwortung zu übernehmen für das, was sie Schlechtes getan haben, was aufgedeckt wird. Und David war ja jetzt nicht ein König, der kaum bekannt war. Aber er war demütig genug, in seiner Zeit auf Gott zu hören, Korrektur anzunehmen und sein Handeln entsprechend zu verändern. Er musste Zerbrüche, das macht mir David so groß, er musste Zerbrüche in seinem Leben nicht beschönigen und schon gar nicht irgendwie vertuschen. Und er durfte erleben, wie gerade Gott seine Brüche in seinem Leben nutzte, um ihn reifen zu lassen. damit er nicht nur ein Mann Gottes war, sondern zu einem besseren Mann Gottes gereift ist. Ich weiß nicht, ob ihr Kintsugi kennt. Jetzt sagt ihr vielleicht, Kin was? Ja, Kintsugi. Ich habe das auch nicht so gekannt. Ich wusste auch gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Aber so schreibt man es zumindest, Kintsugi. Und das ist eine traditionelle Reparaturmethode aus Japan. Wenn da Keramik oder Porzellan zerbricht, dann kommt Kintsugi, diese Reparaturmethode, zum Vorschein. Und was besagt, ich habe euch mal ein Bild hier mitgebracht, ihr seht es hier vorne. Kintsugi heißt wörtlich Goldreparatur oder mit Gold flicken. Und jetzt lese ich euch ein Zitat vor. Kintsugi ist eine von langer Tradition geprägte japanische Methode, zerbrochene Keramik zu reparieren. Und jetzt das Besondere, Kintsugi versucht nicht, die augenscheinlichen Makel der Reparatur zu verbergen. Vielmehr stellt er diese durch die Verwendung von Gold- oder Silberpigmenten im Lack in den Vordergrund, so wie wir es hier sehen können, und schafft so eine völlig neue Schönheit und Wertschätzung des ursprünglichen, aber zerbrochenen Objektes. Und als mir das so wieder in den Sinn kam, mich nachgelesen habe, hier wird Zerbrochenem neues Leben, neue Nutzung eingehaucht. Und ihr Lieben, das ist die Reparaturkunst, die Gott auch an uns anlegt. Er will deine und meine Zerbrüche heilen. Und genau da, an diesen Stellen, die wir so gerne vermeiden, dass sie sichtbar sind, wo der Zerbruch sichtbar wird, da will er es vergolden oder versilbern. Und schafft so eine neue Schönheit. Gott schafft auch in deinem Leben, im Leben von David, eine neue Schönheit und Wertschätzung des ursprünglichen Objektes, von dir als ursprünglicher Person, wo aber etwas zerbrochen ist. Und wisst ihr, deshalb ist David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gerade nochmal das nächste Bild. Deshalb kann er sagen, der Herr ist mein Licht, der Herr ist mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und so weiter und so fort. Das heißt, diese Aussagen hier, die sind nicht irgendwie am Reißbrett entstanden. Und das ist auch nicht eine schön formulierte Theorie oder Theologie, sondern das ist durchlebter, richtig durchlittener Glaube. Einer Person, die darum weiß, nur Gott kann meine Lebensbrüche vergolden. Und jetzt kommt das Entscheidende auch für uns. Und dazu bedarf es aber etwas. Das hat David erkannt. Und ich glaube, das müssen wir auch immer wieder neu erkennen. Damit die Zerbrüche meines Lebens vergoldet werden können, bedarf es, dass ich mich der Nähe Gottes immer wieder aussetze. Und mein Herz ein Herz bleibt, zu dem Gott reden kann, so wie er es möchte. Ermahnend, heilend, korrigierend, ermutigend, wegweisend, bejahend oder mich hinterfragend. Darauf kommt es an, die Nähe Gottes zu suchen. Und jetzt wird vielleicht ersichtlich, warum David diese Herzensbitte hatte, nicht? Aufgrund meiner Lebensgeschichte und wie ich mit Gott unterwegs war und bin, habe ich eigentlich diesen großen Herzenswunsch für mein weiteres irdisches Leben. Zu bleiben im Hause des Herrn, immer da zu schauen, die schönen Gottesdienste und den Tempel zu betrachten. Also wenn wir diesen Vers jetzt so heranzoomen, diesen vierten Vers aus Psalm 27, dann merken wir, das Allerwichtigste für David ist die Gemeinschaft und die Nähe mit Gott und ihn zu erleben und zu erfahren. Er wusste, ich bin darauf angewiesen, gerade auch als Mann nach dem Herzen Gottes. Das tut mir gut und ist heilsam, wenn ich mich der Nähe Gottes aussetze. Kintsugi, wenn ich Gott reparieren lasse. Und das finde ich da, wo Gott gegenwärtig ist. Und wo war Gott nach dem Alten Testament gegenwärtig? In der Stiftshütte, später im Tempel, wo Gott seine Gegenwart dem alttestamentlichen Volk zugesagt hatte. Also die Bitte von David ist ein Plädoyer dafür, Gottes Nähe im Gottesdienst zu suchen, weil sie da zu finden ist. Und das mit anderen zu erleben, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn. Und jetzt möchte ich uns diese spannende Frage weitergeben. Was meint ihr, wann ist ein Gottesdienst schön? Ihr seid jetzt hier heute Morgen. Würdet ihr jetzt persönlich sagen, der Gottesdienst ist heute Morgen für dich schön. Ihr zu Hause, die ihr in einem anderen Format, in einer anderen Umgebung diesen Gottesdienst jetzt erlebt, würdet ihr bis jetzt sagen, bis dato sagen, dieser Gottesdienst ist schön für mich. Wann ist ein Gottesdienst denn eigentlich wirklich schön? Ihr Lieben, Martin Luther hat diesen Vers so übersetzt, zu schauen die schönen Gottesdienste. Wenn man jetzt vom Hebräischen herkommt, dann erleuchtet einem das und dann erhellt sich das, was Martin Luther mit schönen Gottesdiensten übersetzt hat. Und das möchte ich euch gerne zeigen mit dem nächsten Bild. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang, und jetzt kommt es, zu schauen die Freundlichkeit oder die Lieblichkeit des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Also David würde sagen, ein Gottesdienst ist demnach dann schön, nicht wenn er meine Gefühle trifft, nicht wenn meine Erwartungen erfüllt werden und nicht wenn das darin vorkommt, was ich gerne hätte, an Lehre, an Liedern, an Gebeten, an Predigern und so weiter, es gibt so vieles. Nein, ein Gottesdienst ist dann schön, wenn durch diese Bestandteile, die der Gottesdienst hat, etwas von der Schönheit, von der Freundlichkeit, von der Lieblichkeit, von der Gnade, von der Treue, von der Güte Gottes für einen erfahrbar wird oder es erhascht wird oder es erlebt wird. Lieblichkeit meint, dass es so lieblich ist, dass es dich einlädt zum Verweilen in der Nähe Gottes und dass es dich anregt. Ich weiß nicht, wer gern biblischen Wein trinkt, aber wer gerne lieblichen Wein trinkt, der verweilt auch gerne bei seinen Tropfen. Und es regt ihn an zum Nachdenken oder zum Sinnieren. Lieblichkeit ausstrahlen. Es regt an zum Verweilen und regt an. Menschenfreundlichkeit, das wissen wir auch im Neuen Testament, Titus 3, Vers 4, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes. So schreibt es Titus. Die Menschenfreundlichkeit Gottes will uns erreichen. Ich denke, da sind wir uns einig, oder? Wenn dies geschieht, dass Gottes Wesen und Wirken in diesem Sinne rüberkommt, ankommt in unserem Herzen, in unseren Gottesdiensten, dann ist ein Gottesdienst schön geworden. Dann habe ich ja etwas von Gott erlebt. Dann hat seine Nähe mir etwas gezeigt und gegeben. Und dann kann vielleicht auch das eine oder andere Bruchstück meines Lebens ein Stück weit wieder heilen. Nicht mit einem Gottesdienst, aber vielleicht im Laufe mehrerer Gottesdienste. Jetzt könnte man eigentlich schließen an dieser Stelle, wenn nicht jeder von uns, und ich eingeschlossen, nicht schon so viele Gottesdienste erlebt habe, wir sind ja alle Profis im Erleben von Gottesdiensten, wenn wir nicht alle schon so viele Gottesdienste erlebt haben, wo ich den Eindruck habe, das strahlt eben das gerade nicht aus. Und es passiert eben gerade nicht das, was wir jetzt eben so skizziert haben und was einen Gottesdienst eben schön macht. Woran liegt das? An Gott kann es ja nicht liegen, oder? Die menschliche Freundlichkeit Gottes, seine Lieblichkeit, seine Treue, seine Gnade, die ist ja immer da und will ausscheinen, ausstrahlen, will uns erreichen. Worauf wäre also zu achten, darauf drängt jetzt eigentlich die Frage hinaus, dass ein Gottesdienst das wird, was er sein will. Nämlich, dass Gott uns dient und dass wir ihm dienen und dadurch berührt und bewegt werden. Und dazu jetzt ein dritter Impuls, und damit komme ich dann auch zum Ende. Die Einstellung macht's. Es macht deine und meine Einstellung zum Gottesdienst, oder wie ich mich auf den Gottesdienst einstimme. Die Freundlichkeit und Lieblichkeit des Herrn als Mitarbeiter und als Teilnehmer oder als Besucher ermöglichen. Das ist das spannende Thema jetzt an dieser Stelle. Also erstens, entscheidend ist es, sich einzustellen, sich einzustimmen. Ihr Lieben, dass du einen schönen Gottesdienst für dich erlebst, der dich geistlich bewegt, fällt dir nicht in den Schoß. Das müssen wir suchen und finden und darum ringen. Und darum beten wir ja auch im Vorfeld eines Gottesdienstes auch immer. Zweitens, beide Seiten sind gefragt. Wir Akteure hier oben in wechselnder Besetzung, Sonntag für Sonntag, wie dann ihr oder wir, die wir den Gottesdienst erleben und da sind als Besucher. Und drittens, was uns verbindet zwischen Akteure und Besucher und Teilnehmer ist, dass wir das ermöglichen sollen. Das heißt, wir Akteure können etwas dazu beitragen, sollen uns danach streben, dass es möglich wird, dass etwas von der Freundlichkeit und Lieblichkeit Gottes erscheint. Und ihr solltet auch etwas ermöglichen, dass dies geschehen kann, dass die Nähe Gottes greifbar wird, spürbar wird, erfahrbar wird. Und dass wir uns sagen hören, heute war ein schöner Gottesdienst. Nicht, weil meine Lieder gesungen wurden. Nicht, weil mein Lieblingsprediger vorne stand. Nicht, weil der Moderator mich gerade richtig gut abgeholt hat aus meinem Alltag, sodass ich hier angekommen bin. Nicht, weil mein Thema dran war. Das ist alles schön, wenn das mal zutrifft. Und wichtig. Aber schön wird der Gottesdienst erst dann, ich sage es einfach in einem Satz, wenn Gottes Nähe persönlich erlebt wird. Also welche Einstellung sollen wir mitbringen? Ich habe mir da länger noch mal Gedanken gemacht und manchmal hilft mir einfach die Flipchart, meine Gedanken zu ordnen und es kann euch vielleicht helfen am Ende, dass ihr das nochmal mitnehmen könnt oder besser merken könnt, weil ihr es einfach dann per Bild schon mal so gesehen habt. Also Godi steht einfach für Gottesdienstabkürzung und im Grunde gibt es ja dieses schöne Bild von Maria und Martha. Dort in dem Haus, Jesus kommt in dieses Haus, zu Maria und Martha. Und der Jürgen, unser Ältester, Jürgen Heimann, hat gerade einen wunderschönen Artikel, Miteinanderbrief dazu geschrieben, nicht? Er hat es noch so ein bisschen verpackt, als säße man am Lagerfeuer. Und dann kommt es einfach zu dieser Begegnung zwischen Jesus und Maria und Martha. Aber ein Gottesdienst lebt davon, dass Jesus uns nahe kommt und dass wir uns Jesus nahen. So, dann kommt hier etwas zusammen. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn wir uns aufmachen in Gottesdienst, dann wollen wir doch Jesus erleben, aus seinem Wort etwas mitnehmen. Oder mit weniger, hoffe ich, geben wir uns nicht zufrieden. Das macht einen Gottesdienst aus, dass Gott und der Mensch sich begegnet. So. Wenn das so das ist, was Gott will und wo es uns hinzieht, dann ist die Frage, wenn wir sagen, die Einstellung macht, die Einstimmungsmacht, sowohl als Akteur als auch als Teilnehmer später. Was kann helfen vor dem Gottesdienst, während dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst, dass ein Gottesdienst so erlebt wird, dass ich die Nähe Gottes erlebe, etwas von seinem Wesen und von seinem Wirken. Und da bin ich froh, dass wir in der Bibel Anhaltspunkte haben. Ich nenne euch den ersten. Der erste ist Samuel. So, der wurde als junges Kind in den Tempel gebracht von seiner Mutter und der hohe Priester Eli war für ihn verantwortlich und Samuel wacht auf und er hört eine Stimme, er geht zu Eli und Eli sagt, nein, ich habe nicht mit dir geredet. Das wiederholt sich und irgendwann merkt Eli, dass eigentlich Gott den Samuel direkt anspricht. Und dann sagt Eli einen bemerkenswerten Satz. Samuel ist schon im Tempel, okay, er wacht auf und was sagt Eli zu ihm? Er sagt, wenn Gott dich wieder ruft oder dir etwas sagen will, rede Herr, dein Knecht hört. Das soll ein Ohr sein. Rede Herr, dein Knecht hört. Wenn ihr sonntags morgens aufwacht, wäre das nicht ein toller Satz zu sagen, Herr, heute ist Sonntag. Ich werde nach einem Gottesdienst gehen, entweder hier oder zu Hause. Aber Herr, hier bin ich. Rede du heute Morgen zu mir. Sich das angewöhnen, das einzutrainieren. Ihr Lieben, wenn ihr das macht, dann ist es euch nicht mehr wichtig, wer hier vorne predigt. Dann ist es nicht mehr so, dann ist es zweitrangig, welche Lieder gesungen werden. Dann ist es zweitrangig oder drittrangig, wie lang der Gottesdienst geht. Warum? Weil ihr fokussiert seid darauf, dass Jesus zu euch reden will durch seinen Geist, durch sein Wort. Und glaubt mir, wer hier wie David ein Herz hat, das für das Reden Gottes offen ist, der wird das erleben. Es gibt Störfeuer, keine Frage. Darüber könnte man jetzt auch nochmal eine Predigt machen. Aber ich möchte euch mal auf diesen Punkt bringen. Sonntags morgens zu sagen, Herr, hier bin ich, rede du heute Morgen zu mir. So, und dann während dem Gottesdienst haben wir ein schönes Beispiel aus der Apostelgeschichte, die Lydia. Die treffen sich draußen, Open-Air-Gottesdienst am Fluss und Paulus kommt hinzu und predigt und die hören aufmerksam zu. Aber dann kommt dieser schöne Satz, Gott tat Lydia das Herz auf. Gott tat Lydia das Herz auf, dass sie verstand, was Paulus gepredigt hat. Und sie kommt dann zum Glauben. Während dem Gottesdienst kommt es darauf an, dass ein geistgewirktes Geschehen passiert. Herr, öffne du mein Herz, dass ich dich heute Morgen hier vernehme. Das kann immer wieder mal hier im Gottesdienst geschehen, unser Gebet sein. Öffne du doch wieder, Lydia, heute Morgen mein Herz. Du weißt, warum es zu ist. Du weißt, warum ich heute Morgen nicht in der Lage bin, mein Herz zu öffnen oder es mir schwerfällt. Aber ich bitte dich, mach's wieder bei der Lydia. Und sollte Gott dir es dann nicht schenken, dass er dir in seiner Nähe zu dir spricht und du sagst, das war wieder ein schöner Gottesdienst. Und das Dritte danach, da bleiben wir bei der Maria, die Mutter von Jesus Christus, Weihnachtsgeschehen. Sie hat so viel gehört von den Engeln, von den Hirten. Und da heißt es am Ende der Weihnachtsgeschichte, Maria aber behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und da kommt noch etwas Entscheidendes dazu und sie bewegte es in ihrem Herzen. Behalten und bewirken, das ist das, was Maria ausmacht. Nicht? Die Worte behalten und im Herzen bewegen und dann mit reinnehmen in den Alltag. Und dann nehme ich etwas mit, wo Gott das Nähe mir etwas geschenkt hat, hierfür, für den weiteren Alltag. Ich möchte noch kurz was hier vielleicht zu sagen, weil mich das auch neu angesprochen hat. Wer dem Gottesdienst, hier haben wir über den Prediger gesprochen, nicht? Wer sagt, rede du Herr, der achtet nicht mehr auf den Prediger, weil er auf Jesus achtet, der zu mir redet durch den Prediger. Und hier möchte ich mal ganz kurz nochmal auf Lobpreiszeit kommen. Ich habe vor 2 Wochen in einer Gemeinde gepredigt, in einer kleinen Gemeinde im Raum Karlsruhe. Und dann, klar, dort haben wir auch nicht gesungen, aber die hat noch nicht einmal die Liedzeilen angezeigt, also so wie hier. Und ich habe mich gefragt, warum zeigt ihr nicht die Liedzeilen an? Ja, dann haben sie gesagt, einfach aus Vorsichtsmaßnahme, damit die es trotzdem drängt zum Singen, dass sie halt vielleicht, wenn sie nicht so textsicher sind, dann doch nicht singen können. So, das war dann, kann man machen, muss man nicht. Jede Gemeinde muss selber gucken. Aber was ich während der Lobpreiszeit gemerkt habe, ich muss umswitchen irgendwie, damit ich in den Lobpreis hineinkomme, damit es ein geistgewirktes Geschehen wird in dieser Sache. Und dann habe ich einfach mir die Augen zugemacht und habe versucht, einzelne Worte aus dem Lobpreis, was ich gehört habe von den Musikern, einfach nur aufzunehmen und darüber nachzudenken. Und ihr werdet es nicht für möglich halten. Ich bin dadurch in eine für mich Anbetung hineingekommen zu Gott hin. Ich habe nicht die Lieder mitsingen können, ich habe vieles textlich nicht gewusst, aber über einzelne Worte aus der Lobpreiszeit bin ich in die Nähe Gottes gekommen, ist Gott mir nahe gekommen. Deshalb, ich glaube, Corona kann uns einen großen Dienst tun, Lobpreiszeit mal aufzusprengen und anders zu erleben. Und nicht immer darauf zu achten, ist das mein Lied, ist das mein Musikstil. Versucht mehr, euch einfach hineinnehmen zu lassen. Und nicht ablenken zu lassen, ob es jetzt meine Lieder sind, ob es mein Musikstil ist. Und dann kommt ihr hier auch zu einem geistgewirkten Leben. Also 4 Schritte. Ich habe schon viele Bilder gemalt, aber mir ist das fast gerade das Wichtigste. Ich würde es euch am liebsten ins Herz brennen oder in den Kopf. Oder ihr fotografiert es ab oder ihr malt selber auf und legt es euch irgendwie hin. Woche für Woche wäre das eine wichtige christliche biblische Botschaft, die kommt aus der Bibel, die kommt ja nicht von mir, die kommt aus dem Wort Gottes. Nicht die Nähe sucht Jesus zu dir, wir suchen sie zu ihm. Und wir können durch die Einstellung vor dem Gottesdienst wie Samuel, während dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst, das Gottesdienst zu einem schönen, geistlich erbauenden Erlebnis machen unter uns. Und ich glaube, dass jeder die Sehnsucht hat, dass Gott ihm begegnet an dieser Stelle. Ich lasse euch einige Momente alleine mit Gott in der Gemeinschaft. Und wir hören dazu ein paar Takte Musik und dann darf ich an die Tapeten Gottesdienst zu beenden.